Kapitel 2. Perry Roden. Zwei Tage zuvor. 11. Juni 2112, vormittags.
Wir erreichen das Burjaili-System.
Mit einem Blinzeln vergrößerte Zinna Beering, die Ortungschefin der Perlentaucher, das Außenbeobachtungshologramm in der Zentrale des leichten Kreuzers. Perry Roden las die im Holo eingeblendeten Daten zu den beiden blauen Riesen Bur und Jaili, den Zentralobjekten des vor ihnen liegenden Sternsystems. Sie gehörten zur Spektralklasse B mit einer jeweils 30-fachen Solmasse. Damit einher gingen sehr hohe Dichte-, Druck- und Temperaturwerte der Materie im Sterninnern sowie eine Oberflächentemperatur von etwa 35.000 Kelvin. Der einzig bewohnbare Planet im System war Etnil, eine Wasserwelt mit nur wenigen inselartigen Landgebieten. Die Sauerstoffatmosphäre war erheblich dichter als auf der Erde. Menschen würden bei einem Aufenthalt dort also mindestens Atemmasken verwenden müssen. Die geringe Siedlungsdichte an der Oberfläche veranlasste Roden, in den Ozeanen nach weiterer Infrastruktur zu suchen. Das nächste aufleuchtende Hologramm zeigte ihm tatsächlich eine Vielzahl an Gebäuden aus metallischen Gläsern sowie Großaggregaten in submarinen Arealen an. Er war gespannt, was ihn auf Etnil erwartete. Denn der bislang einzige andere von Cedrell bewohnte Planet, den er bereits besucht hatte, war Semein, eine sehr trockene Welt mit für die amphibischen Perlians herausfordernder Umgebung. Ohne ihre Feukos, die spezielle Kleidung, die ihre empfindliche Schuppenhaut mit Feuchtigkeit versorgte, wäre für sie ein Leben an jenem Ort nicht möglich gewesen. »Wir treten in wenigen Minuten in die Atmosphäre von Etnil ein«, verkündete die Positronik der Perlentaucher. Das dunkle Blau der Ozeane war überwältigend, der Wellengang unruhig. Lichter der Unterseestädte drangen durch die Oberfläche empor. Sie glitzerten wie Sonnenstrahlen, die sich auf der Meeresoberfläche spiegelten.
»Bereithalten für die Landung«, sagte Tora Roden da Zoltral.
»Ich hätte einen Badeanzug mitnehmen sollen«,
murmelte Gucki, der neben Roden saß. Der Terraner verstand, was der Mausbiber meinte. Das weite Meer vor ihnen schien kein Ende zu nehmen. Die Perlentaucher steuerte eine Inselgruppe mit 15 Landspitzen an. Gischt schäumte an den Küsten. Auf der größten Insel mit dem Eigennamen Petrosch lag ein oberplanetarer Raumhafen. Er war praktisch leer. Außer einem Kontrollgebäude war keinerlei weitere Infrastruktur, erst recht kein anderes Raumschiff zu sehen. Roden wusste allerdings, dass alle Raumfahrzeuge der Cedrell unterwassertauglich waren und nahm deshalb an, dass dieser Landeplatz nur für Besucher bereitgehalten wurde, deren Sternenschiffe nicht tauchfähig waren. Die Perlentaucher setzte sanft dort auf. Im Umfeld des Areals wuchsen palmenartige Gewächse auf den Hügeln. Vom Raumhafen abgesehen bedeckten sie die Inselgruppe vollständig. Ihre langen, dunkelgrünen Blätter berührten fast den Boden. Einige Perlians schwebten in Einsatzanzügen über den Pflanzen und überwachten kugelförmige Roboter bei der Arbeit.
»Anscheinend ernten sie das Blätterwerk«,
meinte der Ild. Die Roboter schnitten mit glänzenden Werkzeugen einige Stränge aus den Bäumen und transportierten sie zu großen Behältern. Einer der Container war bereits randvoll mit den langen Blättern gefüllt, verschloss sich nach der letzten Zugabe eines Arbeitsroboters und hob von der Oberfläche ab. Sein Ziel lag unverkennbar unter der Wasseroberfläche, er tauchte schon einen Moment später in das rauschende Meer ein.
»Glaubst du, es gibt Möhren auf Etnil?«
fragte Gucki mit fast sehnsüchtigem Ton in der Stimme. »Ich befürchte, so weit von der Milchstraße entfernt musst du dich mit anderem Gemüse begnügen«, antwortete Roden. »Wir befinden uns schließlich auf einem Wasserplaneten.«
»Willst du damit andeuten, ich muss mich in den nächsten Tagen von Algen und Seetang ernähren?«
Der Ild starrte ihn entsetzt an. Roden hob die Schultern. »Lass dich überraschen.«
»Wir empfangen eine Nachricht«, meldete Neglin Rastura, die den Funk überwachte. Ihr Haarschnitt war burschikos, die Gesichtszüge weich,
die restlichen Körperproportionen androgyn. Mit ihrer rauen und tiefen Stimme gewann sie schnell die Aufmerksamkeit ihrer Gesprächspartner, was in ihrer Funktion als Kommunikationsspezialistin sehr nützlich war. In ihrem linken Ohr steckte ein winziger, einhornförmiger Ohrring. Er passte zu ihrer ruhigen Persönlichkeit erst auf den zweiten Blick. Roden hatte in seinem langen Leben viele Humanoide getroffen, die wie Rastura waren, aber nur selten eng mit ihnen zusammengearbeitet. Rastura selbst gab an, zwar als Mädchen geboren worden zu sein, sich aber nicht ausschließlich als Frau zu fühlen. In ihrer Freizeit zog sie gern eng anliegende Kombinationen an, deren Schulterpolster verdickt waren.